Dann starten wir. Also wenn Jesus seinen Zuhörern geistliche Wahrheiten vermitteln wollte, dann benutzte er meistens zur Veranschaulichung Dinge aus der Natur oder aus der damaligen Umgebung einfach rundherum. Zum Beispiel Felsen, also fester Grund. Sauerteig war so ein Lieblingsanschauungsobjekt. Schafe, Bäume, ein Sämann, ein Senfkorn, den neuen Flicken auf dem alten Kleid, Licht unterm Scheffel, sogar ein Raubüberfall, wo dann der barmherzige Samariter eingegriffen hat und die anderen haben nichts gemacht. Eine Hochzeit, eine Perle, ein Schatz im Acker und lauter solche Dinge hat Jesus benutzt, um die geistlichen Wahrheiten zu vermitteln. Und er hat ja meistens in solchen Gleichnissen zu den Menschen geredet. Sehr selten so ganz deutlich und klar. Und das hat einen Sinn gehabt. Und zwar wollte er, dass die Leute, die das nur oberflächlich hörten und sich darüber eigentlich nicht stark Gedanken machten, die haben das nicht kapiert. Das war für die irgendwie, was soll ich damit anfangen? Wer aber sich damit auseinandergesetzt hat, weil es ihn interessiert hat, weil Jesus und seine Lehre ihn interessiert haben, der hat es dann begriffen, der hat den Sinn dahinter einfach verstanden. Deshalb hat Jesus Gleichnisse benutzt. Und so hat er auch für eine Sache einen Weinstock und die Reben, die da dran sind, benutzt. Der Weinstock, um das ganze Bild ein bisschen zu veranschaulichen, der Weinstock, es ist die Pflanze von der Wurzel an und die Reben sind dann die sogenannten Zweige, also die Äste, da wo dann die Weintrauben dran wachsen, die Frucht dran wächst. Jetzt lese ich erst einmal dieses Gleichnis vor. Also ein Gleichnis, kann man auch sagen, ein Vergleich. Johannes 15, 1 bis 9. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Also hier hat Jesus den Weinstock und die Reben benutzt, um eine geistliche Wahrheit oder vielleicht sogar mehrere geistliche Wahrheiten den Leuten mitzuteilen, anschaulich zu machen. Jetzt müssen wir uns das anschauen, dieses Gleichnis, diesen Vergleich zwischen dem Weinstock, den Reben und zwischen uns, Jesus und dem Vater. Das muss man sich einfach immer ein bisschen genauer anschauen, ja, sich damit auseinandersetzen, darüber nachdenken, was bedeutet das jetzt für uns, für mich persönlich, wer ist was? Und so fängt Jesus erst einmal an zu erklären, wer für was in diesem Bilde steht oder in diesem Vergleich. Er sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Also da wissen wir jetzt einmal, Jesus selbst, ist das Bild der Weinstock. Und für den Vater ist das Bild der Weingärtner. Und für uns das Bild, es ist die Rebe. Und er sagt, er ist nicht bloß der Weinstock, er sagt, er ist der wahre Weinstock. Das ist einmal die erste geistliche Wahrheit, die wir wissen müssen. Er ist der wahre Weinstock, das heißt, er ist der echte, der gesunde, der beste Weinstock, den es überhaupt gibt. Und unser himmlischer Papa ist der Weingärtner. Und der Weingärtner, der ist zuständig für die Reben. Der hegt und pflegt die Reben. Und die sind wir, die Gläubigen. Die, die wir in Christus Jesus sind, die mit ihm in Verbindung stehen. Und er macht es deshalb, dass den Reben gut geht und damit sie viel Frucht bringen. Sie sollen Frucht tragen. Es ist ja normal, ein Weingärtner will ja Weintrauben ernten. Er will Frucht sehen. Das ist das Beispiel, der Vergleich, das Gleichnis. Darum sagt Jesus im zweiten Vers, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Da habe ich einmal gelesen, die könnte man auch so übersetzen, hebt er hoch. Das klingt nicht ganz so hart, dass er es gleich alles immer wegnimmt, obwohl es nicht auch falsch ist, weil es werden auch Triebe von einem Weinstock beschnitten, die schon verdorrt sind oder die, wo man merkt, aha, da wird nichts mehr, da werden abgeschnitten, ist auch okay. Das ist auch normal, aber solche Dinge hat Jesus dann da als im Gleichnis einfach benutzt. Und die Reben, die Frucht bringen, heißt es hier weiter, die hebt der Weingärtner hoch, die reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringe. Also er kümmert sich einfach um die Reben. Das ist für uns jetzt schon wieder ausschlaggebend und wichtig, wenn wir wissen, dass der Weingärtner das Bild für unseren himmlischen Papa ist. Da können wir daraus lesen, er kümmert sich um uns. Er schaut, dass es uns gut geht. Er hilft uns, dass wir Früchte bringen, gute Früchte bringen, und dass wir viel gute Früchte bringen können. Deshalb hebt er hoch, deshalb bindet er die Reben vielleicht auch hoch und er beschneidet sie auch manchmal. Das ist auch in Ordnung und richtig. Der Weingärtner, der kennt sich aus, er weiß, was er zu tun hat mit diesen Reben. Er bringt sogar einen Dünger aus. Er schützt vielleicht manchmal vor Frost und vor Schädlingen, Ungeziefer und Zeug. Und so können wir uns dieses Bild auf uns münzen, auf wie Gott mit uns umgeht. Also er beschützt uns, er macht halt einfach alles, dass wir gut Frucht bringen können. Und ihr wisst ja, ich bin kein Verdammnisprediger, werde ich auch nie sein wollen. Und deshalb lege ich hier nicht so sehr den Punkt drauf, wo die meisten tun, die dieses Gleichnis predigen. Er schneidet weg und er wirft es raus und wer da sündigt, der ist ganz schlimm dran und so weiter. Das will ich hiermit nicht sagen. Ich will aber auch nicht sagen, ist ja egal, was du tust. Nein, aber wichtig ist, unser himmlischer Papa, er kümmert sich um uns, er reinigt uns, wenn Dinge nicht passen, damit wir noch fruchtbarer werden. Und Jesus hat es ja so gesagt und dann geht er gleich einmal auf seine Jünger ein, die ihm zugehört haben und macht damit auch eine ganz wichtige Aussage. Ihr sagt dann, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das ist dann eigentlich komisch, weil erst heißt es, ja, er reinigt und dann sagt Jesus, aber ihr seid schon rein. Da sehen wir, wie unser Papa reinigt. Er reinigt durch das Wort, er reinigt durch das Evangelium, er reinigt durch diese Waschung des Wortes, der Wahrheit, das die Menschen einfach dann ja klinisch rein macht, könnte man sagen. Und das geschieht durch Glauben an sein Wort, durch Glauben an das Evangelium. So werden auch wir, wenn wir gläubig sind, auch rein oder sind schon rein, bedeutet auch heilig, gerecht, sündlos, tadellos, unsträflich, vollkommen durch und durch gerechtfertigt. Sehen wir, kommen wir wieder auf den Punkt, wo wir immer ein bisschen hinkommen, weil das das A und O ist. Und in den meisten Bereichen der Bibel, wenn man den Grund erkundet, um was es geht, geht es um diese Sache. Das heißt, es steht nichts zwischen Gott und uns, genauso wie zwischen einer Rebe und einem Weinstock nichts steht. Weil wenn da was dazwischen stünde, wäre diese Rebe nicht am Weinstock. Es ging ja gar nicht. Also entweder dran oder nicht dran. Aber wir sind dran. Er hat uns eingepfropft in den Weinstock, also nicht bloß in den edlen Ölbaum, weil das wäre dann eine Wortglauberei. In dem Fall benutzt er heute nicht einen Ölbaum, sondern einen Weinstock. Wir als Reben sind in Jesus, dem Weinstock, eingepfropft oder mit ihm verbunden. Und durch diesen Glauben haben wir seine Gerechtigkeit bekommen, genauso als wäre sie unsere. Also das Seine ist zu unserer Gerechtigkeit geworden. Durch den Glauben hat er uns in diesen Zustand versetzt und wenn wir mit ihm in Verbindung bleiben, mit ihm verwurzelt sind. Und zur Veranschaulichung hat Jesus dieses Gleichnis vom Weinstock und den Reben einfach auch benutzt. Das Ziel dieses Gleichnisses ist, dass die Leute verstehen, mit ihm in Verbindung zu sein, ist das A und O. Und das ist wichtig für uns und es ist auch wichtig für Jesus, weil genauso wie wir mit ihm in Verbindung sein wollen, will auch er mit uns in Verbindung sein. Darum sagt er im nächsten Vers, bleibt in mir und ich in euch. Wenn wir in ihm bleiben, bleibt er automatisch in uns. Wenn die Rebe am Weinstock steckt, aus dem sie herausgewachsen ist und in Verbindung ist, dann bringt die Rebe unweigerlich Frucht. Das kann fast gar nicht sein. Vielleicht die eine ein bisschen mehr wie die andere, aber sie bringt Frucht. Nur wenn sie abgetrennt ist, wird sie keine Frucht bringen. Und diese Rebe bringt, möchte ich fast sagen, ganz von selbst Frucht, weil der Nachschub kommt vom Weinstock. Also nicht die Rebe zieht den Nachschub raus mit eigener Kraft, sondern der Weinstock versorgt die Rebe mit Lebensfluss, kann man mal sagen, damit sie Frucht bringen kann. Wenn sie abgetrennt wäre vom Weinstock, kann sie einfach keine Frucht mehr bringen, dann wird sie sterben und wird, wie das Gleichnis sagt, hinausgeworfen. Da ist die Versorgung mit dem Lebenssaft von unten von der Wurzel unterbrochen. Also ohne Weinstock geht es nicht. Genauso wie es bei Menschen ohne Jesus nicht geht. Das muss man sich einfach eingestehen. Es geht nicht ohne diesen Jesus. Und der Herr geht in diesem Gleichnis weiter und er bestätigt es auch so in Johannes 15,4 ab Betheil. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also das ist zweimal fast das Gleiche, aber er will es einfach total verdeutlichen, ohne am Weinstock zu sein, können wir nicht Frucht bringen. Ohne Jesus können wir nicht erfolgreich sein in unserem Glaubensleben. Wer bloß Religion ausübt, aber nicht in Verbindung mit Jesus steckt, der wird nicht erfolgreich sein in seinem Glaubensleben. Denn die Frucht, von der er hier spricht, am Weinstock ist die Weintraube, bei uns ist die Frucht das Gute im Leben. Das, was geschieht in deinem Leben, dass du Gutes erfahren wirst, einen Segen erfahren wirst, aber auch, dass du Gutes tun wirst. Die meisten legen ja den Schwerpunkt da drauf und üben da auf die Leute Druck aus. Du musst Frucht bringen, du musst Gutes tun, du musst was weiß ich was alles tun. Das ist ein Teil davon, aber ich glaube, das ist nur der kleinere Teil. Weil der Nachschub kommt von der Wurzel, der Nachschub kommt vom Weinstock. Und wenn der Lebensfluss fließt, dann fließt der Lebensfluss in dein Leben hinein und er wird Segen hervorbringen. Und aus diesem Segen heraus kannst auch du wieder zum Segen sein. Du wirst Barmherzigkeit empfangen und du wirst Barmherzigkeit weitergeben. Du wirst Liebe empfangen und dann wirst du auch Liebe weitergeben können. Du wirst ein Friedenstifter sein, weil der Friedefürst Jesus dich mit seinem Frieden erfüllt. Und so weiter, so könnte man das so fortführen. Es gibt da mal das Gleichnis, wo Jesus gesagt hat, wenn der Baum vom Kern her gesund ist, dann bringt er gute Früchte. Und wenn der Kern faul ist, dann bringt er faule Früchte. Da wir aber in einen guten, perfekten, gesunden Weinstock eingepfropft sind oder aus ihm herausgewachsen sind, bringen wir auch gute Früchte. Das ist einmal Fakt. Wer in irgendeinen anderen eingepfropft ist oder aus einem Unkrautstock herausgewachsen ist, der bringt halt einfach Unkraut hervor, der bringt einfach keine gute Weintraube hervor. Wenn aber jemand, der nicht mit Jesus in Verbindung bleibt oder sich sogar bewusst von Jesus lossagt, wenn jemand sowas macht, dann wird er keine gute Frucht bringen können, weil dann ist er abgetrennt von Jesus. Aber das ist eine bewusste Entscheidung, also nicht denken, jetzt hat mich der Satan verführt, jetzt habe ich irgendwas Dummes getan, das passt ja gar nicht, jetzt bin ich von Jesus abgetrennt. Das ist die Lüge des Satans, die er dann gleich obendrauf setzt, damit du deinen Glauben in die unterste Schublade steckst und sagst, oh je, jetzt ist alles aus, ich habe mich von Jesus abgetrennt. Nein, so einfach geht es nicht. Du bist deshalb nicht gleich von Jesus getrennt, wenn du irgendeinen Fehler machst oder sündigst, wie man es so schön sagt. Du wirst nicht gleich, wie es viele eben sagen, da wirst du gleich wie die Rebe hinausgeworfen und wirst verdorren und wirst ins Feuer der Hölle geworfen und so weiter. Glaub ja den Schmarrn nicht. Das ist ein Verdammnisprediger. Es ist nur dann, wenn jemand ganz bewusst und dauerhaft Jesus verleugnet, lebt wie ein Sünder in der Welt, nie wieder zu Jesus zurück umkehrt, den Glauben vielleicht für einen Schmarrn hält oder andere Religion annimmt oder gar zum Satanismus wechselt, da mag das zutreffen. Aber nicht für einen Christen, der mal nicht ganz so hundertprozentig in der Spur läuft, weil einen Sinn gibt es nämlich, glaube ich, nicht leicht. Also es klingt aber natürlich sehr hart, wenn da jemand dann sagt wird, du wirst in die Hölle geschmissen. Okay, bei Einzelnen wird es passieren, kann man es nicht ändern. Die haben es aber selber entschieden und Gott ist auch gerecht. Wenn du an Petrus denkst, als er Jesus dreimal verleugnete, dann hat ihn Jesus nicht verdammt und hat gesagt, ja, jetzt bist du die Rebe gewinnt, die abgetrennt wurde, die jetzt ins Feuer geworfen wird. Nein, Jesus hat für den Petrus sogar gebetet und er hat ihn wieder zu sich geholt, er hat ihn wieder angenommen. Der Petrus hat ja auch gemerkt, hoppla, habe einen Fehler gemacht. Aber so sehen wir, Gott ist geduldig, Jesus ist geduldig und gnädig mit den Menschen. Er kennt einfach unsere Schwachheiten und er liebt uns mehr, als wir uns das vorstellen können. Das Einzige, was bei Menschen einfach doch da sein muss, ist der Glaube an Jesus, der Glaube an sein Opfer. Das muss da sein. Das ist das A und O der ganzen Sache. Aber einmal das zur Seite getan, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf die gute Seite dieses Gleichnisses. Es ist halt wichtig, dass man das andere auch weiß, dass nicht alles erlaubt ist, aber dass Gott gnädig ist und barmherzig ist, das wissen wir. Jetzt konzentrieren wir uns auf die, die in ihm bleiben. Die, die mit ihm in Verbindung bleiben, denn für die sieht es gut aus. Ich möchte sagen, für die, die in Jesus sind, die im Weinstock sind, brechen goldene Zeiten an. Denn das Zuckerl der Botschaft, und das ist der Hammer eigentlich, das hat die nächsten zwei Verse, 15,7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also die Frucht, sehen wir, sind unsere Gebetserhörungen. Das sind die süßen Weintrauben, wenn unsere Gebete erhört werden. Ja, das ist das Zuckerl der ganzen Sache. Das ist eigentlich das, wo Jesus hin wollte mit diesem Gleichnis, dass es Sinn macht, im Weinstock zu bleiben, dass es Sinn macht, in ihm zu bleiben. Und wenn unsere Gebete erhört werden, das ist nicht nur, dass für uns gut ist und wir Freude damit haben. Es ist auch so, dass unser himmlischer Papa und Jesus dadurch verherrlicht werden. Also nicht denken, oh ja, bin so egoistisch, ich möchte bloß so, weil meine Gebete erhört haben. Deine Gebetserhörung verherrlicht den Papa. Habe ich gelesen? Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und der Vers vorher war das mit dem Gebet. Die meisten legen es so aus, ja, wenn du Frucht bringst, wenn du viel gute Werke tust, wird der Vater verherrlicht. Okay, mag sein, ist wahrscheinlich auch so. Ansonsten hat es eigentlich mit diesem Gleichnis das gar nicht so viel zu tun. In diesem Gleichnis geht es um unsere Gebetserhörungen und die, wenn erhört werden, wenn sie zustande kommen, geben sie unserem himmlischen Papa die Ehre. Und wir haben die Freude daran. Und ich muss sagen, wenn ich das so lese und darüber nachdenke, es ist wirklich eine tolle, gute Sache, eine Rebe an diesem superbesten Weinstock zu sein. Was Besseres kann da nicht passieren. Am wahren Weinstock zu sein und Jesus zu sein, von ihm versorgt zu werden, von Gott, Papa Gott, behätschelt und betätschelt zu werden, gepflegt zu werden und gehegt zu werden, was Besseres kann da nicht passieren. Also an einem Unkrautballen möchte ich nicht stecken, weil dann kommt auch die Frucht dementsprechend als Unkraut hervor. Ich weiß nicht, was an einem Unkraut alles so wächst. Vielleicht eine giftige Frucht oder irgendein so ein Knöllchen, was nicht Schaden bringt oder bitter ist oder so. Aber bei uns kommt eine süße Weintraube hervor. Und wenn wir unseren Papa im Himmel sehen können, als unseren guten Gärtner, als Weingärtner, der uns hilft, der uns hegt und pflegt und damit will, dass wir mehr Frucht bringen, gute Frucht bringen können, dann ist es wiederum eine ganz große Gnade. Vom Weinstock werden wir genährt, vom Papa werden wir gehegt und gepflegt, gedüngt und beschützt. Und wenn er Unkraut wächst, dann nimmt es weg. Und wenn Schädlinge uns angreifen, dann wacht er über uns und verdirbt die Schädlinge wieder. Also so können wir das auslegen, so können wir das sehen. Und darum macht es so viel Sinn, mit Jesus in Verbindung zu bleiben. Mit ihm in Verbindung, um vom Vater bearbeitet zu werden, dass mehr Frucht entsteht. Und ich möchte fast sagen, das ist ein Privileg, das ist ein hohes Privileg für einen Menschen. Es ist eine Position, eine Stellung, was Besseres kann da einfach gar nicht passieren. Und dann macht es Sinn, wenn du auch darum betest und sagst, Papa, du bist anhand dem Gleichnis, das Jesus gesagt hat, bist du wie ein Weingärtner mit mir und reinige mich und heb mich hoch und bearbeite mich, dass ich noch mehr Frucht bringen kann. Und das sind Gebete, die der Papa sehr gern erhört. Ein Christ wäre ja fast dumm, wenn er das nicht so tun würde. Weil die Frucht gibt dem Papa die Ehre, aber es ist für uns gut, dass wir Freude haben. Wenn deine Gebete erhört werden, was passiert dann? Da hast du dann in der Regel Freude, oder? Also mich freut es schon immer, wenn ich eine Gebetserhörung erlebe. Und mich freut es auch, wenn andere Leute Gebetserhörungen haben. Also nicht neidisch sein, wenn jemand anders eine Gebetserhörung hat und du wartest vielleicht noch auf die deine. Das wäre falsch rumgedacht, sondern du kannst es so sehen, hey, bei dem hat es geklappt, dann klappt es aber auch bei mir, weil wir sind beide im selben Weinstock. Und derselbe Weinstock bringt auch dieselbe gute Frucht. Also bleibe in der Gemeinschaft mit Jesus immer beständig, pflege die Gemeinschaft. Nimm dir Zeit dafür, im Gebet, im Bibelstudium, im Lobpreis, in der Anbetung, aber auch im Bekennen dieser biblischen Wahrheiten. Das ist ganz viel wert. Da kann der Saft vom Weinstock her so richtig gut fließen. Und für uns ist nicht der Saft, sondern für uns ist geistliche Kraft, lebendiges Wasser, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen fließt. Und das versorgt uns einfach mit geistlicher Kraft. Und diese geistliche Kraft bewirkt in uns Glauben, bewirkt Freude, bewirkt Frieden, bewirkt Liebe, bewirkt unterm Strich einfach eine Lebensqualität. Folglich dann auch Versorgung und Überfluss. Ist uns ja auch verheißen. Also uns ist nicht verheißen, dass wir es gerade mal so schaffen sollen, mehr nicht so ungefähr, nein, Jesus hat was von Überfluss gesagt und das will man sehen. Und wenn du dir vorstellst, so wie Jesus in dem Gleichnis sagte, so könnt ihr bieten, was ihr wollt, es wird euch werden, dann ist das schon ein ziemlich hoher Level, oder? Du kannst bieten, was du willst und der Vater tut es für dich oder Jesus tut es einfach, weil dieser Lebenssaft fließt, weil diese geistliche Kraft fließt, wenn wir in Christus Jesus sind. Dann werden wir eben Gebetserhörungen erleben, immer mehr und immer mehr. Dann werden wir Heilungen, Wunderheilungen, andere Wunder, Versorgungswunder, Schutz vor allem bösen Üblen, werden wir auch dann erleben. Da müssen wir darüber nachdenken, was Jesus da wirklich gesagt hat. Und ja, nimm dir Zeit, meditiere darüber, bekenne auch, dass du das glaubst, bete diese Verheißungen, bete diese Dinge durch, bitte um Offenbarung, was es für dich bedeutet, dass es nicht bloß im Verstand stecken bleibt, sondern dass es dir im Herzen klipp und klar offenbar wird, dass der Papa sein Gärtnerwerk an dir tut und so bleibst du mit ihm in Verbindung. Das ist eigentlich ganz einfach. Im Grunde ist es in ihm bleiben gar nicht so schwer. Und das müssen wir uns jetzt ein bisschen noch anschauen, wie das geht oder was die Bibel da sagt zu dem Thema in Jesus bleiben oder in ihm sein. Also das Erste, das ist 1. Johannes 4,15, da geht es um dieses beständige Bekenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist, vielleicht auch, dass Jesus der Erlöser ist, der Messias, der Retter und so, weil schreibt der Johannes in 1. Johannes 5,14, wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. So einfach. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Da ist die Verbindung schon hergestellt. Das ist doch eine ganz einfache, top Sache. Die meisten meinen, ja, ich muss dies und jenes erst leisten und tun und Buße und Geld zahlen oder was weiß ich, spenden, damit Gott in mir ist oder ich in ihm. Nein, das Bekenntnis, Jesus ist der Sohn Gottes, ist das Ausschlaggebende. Der zweite Punkt, den die Bibel anführt, ist im Glauben das Abendmahl feiern. Das heißt, sein Fleisch essen und sein Blut trinken von dem Opfer, das er für uns geopfert hat. Johannes 6, 56, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wieder eine ganz einfache Sache. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, wer dieses Brot und diesen Wein isst und trinkt, der bleibt in Jesus und Jesus in ihm. So unkompliziert ist die ganze Sache. Es gibt noch ein paar Verse aus der Schrift, die uns da hinweisen. Ist auch nicht schwieriger. Wenn du in der Liebe Gottes zum Beispiel bleibst, das schreibt wieder der Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wieder einfache Sache. Wir haben erstens erkannt und haben geglaubt, dass Gott uns liebt. Und Gott ist Liebe, sagte hier der Johannes. Und wer in dieser Liebe Gottes bleibt, in Verbindung bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Boah. In der Lehre und in der Führung des Heiligen Geistes bleiben ist auch noch so ein Thema, weil es da hingeht. Ich kann auch noch lesen, 1. Johannes 2, 27. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Also dieses in ihm sein, diese Verbindung gibt uns eine Salbung, geistliche Kraft, und die belehrt uns und so bleiben wir in ihm. So, vor allem auch so, wie sie uns lehrt, das heißt, wie sie uns auch leitet und führt, weil ja die Bibel sagt, dass Gottes Kinder vom Heiligen Geist geleitet werden. Also wenn wir in ihm bleiben und mit ihm zusammen in Verbindung sind, wird diese Salbung uns auch belehren und führen und leiten. Und wenn wir dem nachgehen und uns leiten lassen, bleiben wir auch in ihm. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem ersten Gleichnis mit dem Weinstock und den Reben und der mit verbundenen Verheißung. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Da hat er noch einen Punkt hineingefügt. Er hat hineingefügt, wenn meine Worte in euch bleiben. Das gehört dazu. Also wir in ihm, im Glauben, und auch seine Worte in uns. Also wir sollen nicht vergessliche Hörer des Wortes sein, wie der Jakobus einmal schreibt. Dann würden wir uns selber betrügen. Aber wenn wir in ihm bleiben und seine Worte in uns bleiben, sprich, wir merken uns die Dinge, wir richten uns auch danach, wir halten fest im Glauben an diesen Verheißungen und an dem Evangelium, an der Gnade, an all dem, was durch sein Opfer am Kreuz für uns geschehen ist, dann erfüllt sich das, wir werden bitten, was wir wollen, und es wird uns geschehen. Und ich finde es so großartig, weil meistens denkt man ja so, naja, ich muss erst einmal schauen, was Gott überhaupt will. Das ist jetzt nicht unbedingt falsch. Aber es ist auch nicht so, dass wir selber überhaupt nichts vorbringen dürfen, was wir wollen und was wir brauchen. Also muss ich in einem Dialog mit Gott gipfeln, weil er will das Gute für uns und wir wollen von ihm auch Gutes. Also das passt dann schon zusammen. Es ist nicht so ganz stur, nur das, was Gott will, tut er, und was er nicht will, will er auch gar nicht. Das ist nicht ganz richtig, weil sonst hätte Jesus hier das anders erklären müssen. Und wenn wir bitten, was wir wollen, wird es uns geschehen, sagt er. Mit der einzigen Voraussetzung, in ihm bleiben und seine Worte, das Evangelium, in uns bleiben. Also zum Beispiel eben dieses, was wir so oft schon gehört haben und gelehrt haben, dass wir durch ihn gerecht sind, heilig sind, sündlos sind, ja, vollkommen gemacht wurden, tadellos und unsträflich. Das sind die Grunddinge des Evangeliums. Das muss, aus FF muss das kommen. Die Religion und die Religionsprediger und Verdammnisprediger und auch der Satan, die wollen uns von dem wegbringen. Und es geht dann oft ganz leicht, weil wir wissen ja alle, merken immer wieder, dass wir alle nicht perfekt sind. Und dann würde der einhaken und würde uns wieder auf die Schiene ziehen, weil jetzt du da nicht so perfekt warst, wie du vielleicht hättest sein sollen. Deshalb wird jetzt dein Gebet überhaupt nicht erhört. Du kannst du knicken, kannst du vergessen, geht nichts, du bist nicht so perfekt. Und genau das ist das, was den Glauben zerstört. Das ist das gegen das Evangelium. Das ist eine antichristliche Lehre, möchte ich fast sagen. Geht an dem, was Jesus getan hat, einfach vorbei. Also du und ich, durch den Glauben, durch und durch, heilig, gerecht, sinnlos, tadellos, unsträflich, geliebt, unendlich geliebt von Gott, unserem Papa. Er kümmert sich um uns, er leitet uns durch den Heiligen Geist und er will unsere Gebete erhören und er erhört auch unsere Gebete, wenn wir dementsprechend im Glauben sind, uns zur Freude und für ihn zur Herrlichkeit. Der Vater, heißt es, wird verherrlicht, wenn wir Frucht bringen. und die Frucht sind auch unsere erhörten Gebete. Und so klar, wenn da irgend so ein Heilungswunder passiert, dann wird deine ganze Umgebung wachgerüttelt. Hoppala, was ist denn jetzt da los? Das ist ja ganz anders wie das, was wir bisher von der Kirche gehört haben, im Evangelium und von Jesus und so weiter. Das ist ja echt. Die haben ja vielleicht doch recht. Und das will natürlich ein Feind verhindern. Also bleiben wir bei dieser vollkommenen Gnade, bei dieser riesengroßen Gnade und im Glauben daran, dass das, was Jesus hier gelehrt hat und mit diesem Gleichnis versucht hat zu vermitteln, dass das die absolute Wahrheit ist. Und wenn dieses Wort in uns bleibt, sich in uns verwurzelt, werden wir auch dementsprechend die Früchte bringen, werden die Früchte sehen, werden uns miteinander daran freuen. Denkt an die Zeit in der Azusa Street. Sowas wollen wir wieder haben und sowas will auch unser himmlischer Papa haben und Jesus sowieso, weil er hat dafür gelitten. Und der Heilige Geist ist dafür da, dass diese Dinge passieren. Aber durch den Glauben, also durch die rechte Erkenntnis und den rechten Glauben, öffnen sich geistliche Türen. Deshalb werde ich nicht müde, immer wieder auf das Thema einzugehen, weil jetzt haben wir die Türe, glaube ich, schon ein bisschen offen gekriegt und ich will nicht, dass die jetzt wieder wumps zufällt für die nächsten 10 Jahre, sondern mein Bestreben ist, dass diese geistliche Türe sich weiter öffnet, bis sie ganz offen ist und die Geschenkpackungen aus dem Himmel rausgeworfen werden in unser Leben hinein. Der Überfluss, der uns verheißen ist, die Fülle in Christus, den wollen wir erleben, wollen uns daran freuen und wollen damit Gott, Vater, Jesus und den Heiligen Geist verherrlichen. Und den anderen Menschen wollen wir damit zu einem guten Zeugnis sein. Okay, da bin ich heute schon fertig. Wir gehören Jesus, wir gehören in dich, Jesus. Eingepropft, eingewachsen in den Weinstock, in den wahren Weinstock, in den besten Weinstock. Du versorgst uns, Jesus. Und du, Vater, du hegst und pflegst uns. Du hebst uns hoch, du reinigst uns, damit wir viel gute Frucht bringen können. Frucht zu deiner Ehre, Frucht zu unserer Freude. Danke, Herr, dass du es tust für uns. Und wir haben deine Gerechtigkeit angezogen, den Mantel der Gerechtigkeit. Du hast uns gereinigt durch dein Wort, gewaschen durch das Evangelium. Danke, Jesus. So groß bist du, Herr, so gnädig bist du, Herr, dass du sogar das Sagen hast dran. Alles, was ihr wollt, was ihr bittet, wird euch geschehen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du bist so wunderbar. Du bist so wunderbar, Jesus, und wir wollen von dir lernen. Wir wollen von dir lernen, Jesus. Das Wasser des Lebens umsonst. Das Wasser des Lebens aus dem Weinstock. Es fließt in die Reben, gerade jetzt in jede einzelne Rebe. Wie wir hier versammelt sind, alle werden erfüllt, genährt, erfrischt vom Wasser des Lebens. Erfrischt vom Weinstock, die Reben hinein, und gute Frucht hervorzubringen. Gute Frucht, gute Frucht. Gebetserhörungen, Gebetserhörungen, Segensfluss. Ich setze es jetzt frei im Namen Jesu Christi. Geöffnete Türen des Himmels. Geöffnete Türen des Himmels. Ganz geöffnete Türen des Himmels. Die Herrschaft Jesus ist auf deinen Schultern. So steht es geschrieben, so ist es wahr. Der Vater hat dir die Herrschaft gegeben. Im Himmel, auf der Erde und alles, was sich unterhalb der Erde befindet. Du bist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Dir muss ich jedes Knie beugen, Jesus. Alles muss deinen Namen bekennen. Wir preisen dich, Jesus. Wir rühmen uns deinem Sieg. Wir rühmen uns deinem Erlösungswerk. Wir rühmen uns nicht unserer eigenen Werke, sondern wir rühmen uns dem, was du getan hast. Wir rühmen uns, Jesus, dem, was du uns den Vater offenbart hast, wie er wirklich ist. Du hast nicht bloß Gott offenbart, sondern du hast den himmlischen Papa offenbart. Einen lebenden Papa hast du uns offenbart. Ein lebender Papa, der ist wie ein Weingärtner, der seinen Weinberg hegt und pflegt. Ich danke dir, himmlischer Papa, dass du uns hegst und pflegst, reinigst und hochhebst und beschneidest, was notwendig ist. Wir preisen dich, Herr. Wir geben dir die Ehre. Und wir vertrauen dir alles an, Herr. Wir vertrauen dir alles an. Unsere ganzen Lebensumstände, den ganzen Zirkus in der Welt hat, der uns beeinflussen möchte. Wir schmeißen es auf dich, wir vertrauen dir an, Herr, dass du eingreifst, dass du Gutes wirkst, dass du es bist, der Könige einsetzt und Könige absetzt, dass du es bist als Herr über alle Mächtigen und Gewaltigen dieser Welt. So wie die Schrift sagt, er hat Mächtige von Thronen gestoßen. Also wenn wir Böses tun, werden von Thronen gestoßen und die Guten werden eingesetzt. Preise dich, König Jesus. Du bist auch der Friedefürst und du bist du der, der Frieden schafft auf Erden. Weil die Schrift sagt, Friede auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Friede auf Erden. Dein Reich ist ein Friedensreich. Ehre sei dir dafür, Jesus. So muss ich alles beugen, Jesus. Auch das ganze Militärgehabe weltweit. Es muss sich dir beugen. Sie müssen dir gehorchen, weil du der Herr bist. Und so müssen sie alle zusammen müssen sie wieder zurückrudern. Die Herrschaften dieser Welt zurückrudern. Das Heft aus der Hand geben. Jesus hat das Heft in der Hand. Preis und Ehre, Jesus. Die ganzen Manipulierer von den Medien her, von der Politik her, von dem ganzen Gesundheitswesen und von der Pharmaindustrie her, alle müssen sich dir beugen, Jesus. Allesamt, allesamt, Buße tun, allesamt, in Jesu Namen. Der Sieg ist vollbracht. Danke dir, Jesus. Preis und Ehre sei Jesus. In deinem Namen üben wir Herrschaft aus. Die Schrift sagt, dass wir in ihm herrschen in unserem Leben. Danke, Jesus. Der Sieg ist vollbracht. Und Amen. Danke, Herr.